Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Willkommen zu einer neuen Folge Fabulari. Dieses Mal habe ich eine Gästin bei mir, die aus einer anderen Zeitzone zugeschaltet ist. Hallo Olivia Poppe, magst du dich den Zuhörenden kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Olivia. Bei mir ist es gerade in der Früh, während es bei Flori schon am späten Nachmittag ist. Ich bin eigentlich Film- und Medienwissenschaftlerin. Ich habe in Wien studiert, Theater, Film- und Medienwissenschaft an der Universität. Und zwar im Bachelor und im Master und habe dann dort meinen PhD begonnen. Und bin aber seit August, habe ich den Ort, an dem ich meinen PhD erlange, gewechselt und bin nach Berkeley gezogen an das German Department.
Schön, dich jetzt bei uns im Podcast zu haben. Wir haben uns ja Ende letzten Jahres auf einer Konferenz so kennengelernt, zwar auch über Zoom, auf der du eigentlich genau zu dem Thema dieser Podcast-Folge auch gesprochen hast. Und so ist die Idee entstanden, dass wir diese Folge hier zusammen machen. Genau, und zwar wirst du uns heute erzählen, inwiefern der filmische Raum in Lea Musios Les Cinq Diables, das ist ein französischer Film aus dem Jahr 2022, durch olfaktorische Rekonfiguration sozusagen gequeert wird. Für mich stellt sich da zuerst mal die Frage, welche Rolle spielen eigentlich so Sinne wie das Riechen in Bezug auf das Medium Film, was ja eigentlich eher ein audiovisuelles Medium ist?
Ja, genau, also als Medium ist Film abhängig von Bildschirmen und Lautsprechern und basiert dann natürlich drauf. Und dadurch ist ja die Dominanz von bestimmten Sinneseindrücken höher als von anderen. Und wir kennen natürlich, wir stellen uns vor allen Dingen das Filmschauen über das Sehen vor. Und sogar das Hören ist dann immer schon so ein bisschen nachgelagert. Aber es ist eben so eine Art von Binarität zwischen Sehen und Hören. Aber das bedeutet nicht, dass andere Sinne, wie zum Beispiel der Geruchssinn, Tastsinn und Geschmack, nicht Teil des Kinoerlebnisses sind, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Also die filmische Vorstellungskraft, die beruht ja besonders darauf, dass über das Audiovisuelle andere Sinne angesprochen werden und quasi über die Vorstellungskraft aufgemacht werden. Und das ist sehr, sehr stark Teil der ja sinnlichen und körperlichen Erfahrung vom ins Kino gehen oder vom Film schauen. Laura Marx, das ist eine sehr etablierte Filmwissenschaftlerin, drückt es mit den folgenden Worten aus: Jedes audiovisuelle Bild löst eine Flut anderer sensorischer Assoziationen aus. Was ich besonders spannend finde am Geruchssinn ist, dass es in Bezug zum Film auch ein Verhältnis zur Sprache widerspiegelt. Denn wie der Philosoph Simon Haldini hervorhebt, gibt es ja gar keine richtige sprachliche, eigensprachliche Beschreibung des Geruchs selbst. Ja, einen Geruch zu beschreiben bedeutet, sich auf die Eigenschaften anderer Sinne zu beziehen. Denken wir zum Beispiel an die Eigenschaft süß. Oder wenn man einen Geruch benennen möchte, dann tut man das eigentlich immer über ein abstrahiertes Objekt, wie zum Beispiel eine Rose. Und dieses Verhältnis von Sinne, die nicht in Dominanz erscheinen, aber eigentlich eine total wichtige Rolle spielen, um auch die dominanten Sinneseindrücke zu hinterfragen, zu verqueren. Das finde ich besonders spannend und das ist eben in Les Cinq Diables auch wird besonders hervorgehoben.
Das ist eine mega spannende Perspektive, finde ich, auch so ja drüber nachzudenken, wie so der Geruch auch in Verhältnis zu anderen Sinnen steht. Mega spannend. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dich so auf diesen Sinneseindruck in Bezug auf das Medium Film zu konzentrieren? Oder vielleicht auch, was interessiert dich besonders daran?
Ja, also meine eigentliche Forschung bezieht sich auf Heimsuchung und die Figur des Gespenst in Film- und Medienarbeiten der Gegenwart. Also mich interessiert der Bezug des Gespenst zu Erinnerung und soziokulturelle und historische Phänomene, die vielleicht nicht oder nicht genügend adressiert werden und dennoch ja auf affektiv-diskursiver Ebene in unserer Sozialität anwesend sind und diese vielleicht auch heimsuchen. Also um das ein bisschen einfacher zu formulieren und einen Eindruck zu geben, es gibt FilmemacherInnen, die da ganz eindrücklich mitarbeiten, wie zum Beispiel der Filmemacher und Horror-Genre-Filmemacher Jordan Peele aus den US mit Filmen wie Us und Get Out und Nope, der im Horror-Genre Fragen von Race und Race-Verhältnissen in den USA auf den Grund geht. Dann gibt es zum Beispiel aber auch den dokumentarischen Essay-Filmemacher Philip Schaffner, der unter anderem The Half Moon Files A Ghost Story gemacht hat über das Lautarchiv Berlin. Oder Mati Diop, die sowohl in ihren Narrativen, also man denke zum Beispiel an Atlantik, und auch in ihren dokumentarischen Arbeiten, jetzt der letzte Film Dahomey, mit der Idee der Heimsuchung sehr, sehr stark arbeitet. Also das ist so der Ort, von dem ich eigentlich komme. Und was dann im Audiovisuellen total wichtig ist für so eine ästhetischen Herangehensweise und dieses Aufgreifen auch des medialen Effekts, das geht dann sehr stark über die Verhandlung von Sinnen und ja, eine erhöhte oder auch verquerte Sinneswahrnehmung, die dann auf Heimsuchungen hinweist. Und Lea Musius Les Cinq Diables macht eben genau beides, also ist sehr, sehr stark auf diesen olfaktorischen Sinn eingestellt, als einen Moment, der dann Heimsuchungen ermöglicht.
Mega interessant und auch lustig, dass du Mati Diop erwähnt hast, weil wir auch schon eine Podcast-Folge über genau Atlantik hatten. Also falls jetzt sich Zuhörende dafür besonders interessieren, könnt ihr da auf jeden Fall auch mal reinhören. Genau, aber heute geht es um Les Cinq Diables. Da hast du dir so die Art und Weise angeschaut, wie mit Sinneseindrücken umgegangen wird, eben besonders mit dem Riechen. Und was das in Bezug auf den Raum und auch auf queere Storytelling bedeutet. Kannst du uns vielleicht zuerst so eine kleine Zusammenfassung geben, um was es in dem Film eigentlich geht?
Ja, gerne. Der Spielfilm von Musius erzählt die magisch-realistische Geschichte eines Mädchens namens Vicky, das über außergewöhnliche Geruchsfähigkeiten verfügt. Und ihr Geruchssinn ist so ausgeprägt, dass sie jedes Objekt, dem sie begegnet, anhand einer Geruchspalette detailliert beschreiben kann. Sie hat ein sehr, sehr spezielles Verhältnis zu ihrer Mutter. Man merkt sehr früh schon im Film, dass sie sich eigentlich nach mehr Intimität und Geborgenheit sehnt und dass ihre Mutter Joanna irgendwo Schwierigkeiten hat, diese Beziehung zu ihrer Tochter vollkommen sozusagen auszuspielen. Und was Vicky eben nicht weiß, ist, dass sie selbst eigentlich überhaupt, dass ihre Existenz mit einem sehr traumatischen Erlebnis verbunden ist. Interessanterweise ist Vickys Figur eine Art Figur, die sich so zwischen zwei literarischen Vorbildern hin und her bewegt. Also diese Person, die einen besonderen Geruchssinn hat, sie hat einerseits zu so Anwandlungen von Patrick Süskinds Das Parfüm von Grenouille, weil sie auch Gerüche sammelt und dann damit eben auch ihre Zeitreisen ermöglicht. Aber dann andererseits ist sie auch so eine proustische Figur, also eine, die in Erinnerungen hinein reist. Und zwischen diesen beiden literarischen Vorbildern, glaube ich, ist diese Figur angesiedelt. Vicky lebt in einem sehr, sehr kleinen französischen alpinen Dorf mit ihren beiden Eltern. Vicky selbst ist schwarz, ihr Vater ist schwarz und ihre Mutter ist weiß. Das heißt, diese Verhandlungen auch von Race, aber auch von Rassismen in diesem sehr, sehr weißen französischen Dorf sind durch den ganzen Film ein wichtiger Faktor. Und es wird dann nochmal verstärkt in dem Moment, wo Jimmys Schwester, Julia, zurückkommt ins Dorf und die Familie besucht. Denn Julia war in der Vergangenheit dieser drei Erwachsenen, waren eigentlich Julia und Joanna ein Liebespaar und eben nicht Joanna und Jimmy. Und das ändert sich dann aber, als Julia einen Brand auslöst, der Leute verletzt. Und der letztendlich dazu führt, dass Julia in eine Anstalt verwiesen wird und Joanna und Jimmy heiraten einander als eine Art von traumatischer Reaktion, glaube ich, oder so. Das ist so ein bisschen, was der Film suggeriert. Und daraus entsteht dann eben Vicky. Vicky wiederum, die auf Julia, also auf ihre Tante trifft, merkt, dass es Spannungen gibt zwischen Joanna und Julia, die zuerst abweisend erscheinen, aber dann sehr klar eigentlich sich herausstellen als affektive, emotionale Spannungen einer Liebe, die noch nicht zu Ende ist, ganz offensichtlich. Und Vicky fängt an, sich bedroht zu fühlen in ihrer Nähe zu ihrer Mutter durch ihre Tante Julia. Und um Julia besser verstehen zu können, fängt sie an, Julias Gerüche zu sammeln. Und das ist jetzt der Clou quasi dieses Films. Vicky stößt auf ein Fläschchen, das Julia mitgebracht hat, mit einer Flüssigkeit, die nicht ganz definiert ist, und das wird auch nicht aufgeklärt in dem Film, aber diese Flüssigkeit in Kombination mit Geruchobjekten ermöglicht es Vicky, in Julias Vergangenheit zu reisen. Und wir merken, dass Julias Anwandlungen, Julias Paranoia eigentlich durch Vicky, die tatsächlich als Heimsuchung ihr anscheinend ausgelöst werden. Also der Brand letztendlich entsteht dadurch, dass Julia sich vor dem Gespenst Vicky zu schützen versucht. Am Ende des Films allerdings, also das ist auch für Vicky mit diesen Zeitreisen, ist es zunächst schmerzhaft, aber dann fängt es an, eine Lösung zu geben, auch für Vicky und ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter, ihrem Verhältnis zu ihrem Vater und auch zu Julia. Am Ende des Films kommen Julia und Joanna wieder sich näher und Jimmy und Vicky haben eine richtig schöne Abschlussszene, eine sehr intime Vater-Tochter-Szene. Ein sehr komplizierter Film.
Ja, es klingt sehr kompliziert und auch spannend, wie da auch so dieses Thema der Heimsuchung irgendwie mit wieder reinkommt. Genau, wir haben jetzt schon gehört, der Geruchssinn spielt da eine ganz zentrale Rolle. Was würdest du denn sagen, inwiefern in dem Film der filmische Raum durch den Fokus auf den Geruchssinn gequeert wird?
Das macht der Film auf eine ganz tolle, fast pädagogische Art und Weise. Und zwar werden wir in die Welt des Geruchssinns von Vicky eingeführt, indem wir eine Szene sehen am Anfang des Films, wo Vicky und Joanna durch einen Wald gehen und Joanna bemerkt, dass Vicky Objekte sammelt und die sehr, sehr intensiv beriecht. Und das möchte ich jetzt gerne kurz einspielen und einen kleinen Audiogeschmack davon geben.
Pourquoi tu les reniches comme ça?
Je les classe.
Tu les classes? Par odeur?
Oui. Tu sens quoi?
Pas grand-chose.
Comme les yeux. Ça sent l'oisie et ça sent aussi le champignon. Et puis il y a aussi l'odeur d'un animal qu'il a mangé. Un rat ou un écureuil, je sais pas trop.
Tu sais reconnaître la laine d'un rat ou d'un écureuil?
Bah oui.
Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu sens?
Des palmitos.
Bon, c'était facile. Garde les yeux fermés. Et là?
Du plastique qui sent aussi un peu la terre.
Et là?
Un carnet qui sent la piscine. Et aussi un peu le café.
Et moi, tu me sens?
Bah oui.
Okay, was wir in dieser Szene gehört haben, sind Vicky und ihre Mutter Joanna eben im Wald. Und Joanna fängt an, Vicky zu befragen, was sie da jetzt eigentlich genau riecht, und bemerkt, dass Vicky sehr, sehr unterschiedlich und sehr, also Sachen an zum Beispiel einem Kieferzapfen, ja, Kiefer oder Tannenzapfen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da bestimmte Sachen dran riechen kann, wie zum Beispiel, welche Tiere mit diesem Tannenzapfen in Berührung gekommen sind. Und Joanna kramt verschiedene Gegenstände hervor und gibt die Vicky zum Riechen und zum Beschreiben, während Vicky ihre Augen zu hat. Die letzte Frage, die Joanna dann stellt, ist: Kannst du mich auch riechen? Und Vicky sehr selbstverständlich: Na, ja, natürlich. So, das ist die Szene quasi, die hier aufgemacht wird. Und das hat jetzt nicht deutlich etwas mit einer Verquerung des Raums zu tun oder beziehungsweise nicht vordergründig. Aber was es macht, ist, dass es den audiovisuellen Raum an sich total umkrempelt. Also es fordert uns ZuschauerInnen auf, uns ganz anders mit dem Präsentierten auseinanderzusetzen. Und da gibt es drei poetische Strategien, die dieser Film in dieser Szene eröffnet. Nämlich erstens, da beziehe ich mich auf Laura Marx nochmal, gibt es eine synästhetische intersensorische Verbindung, die hier aufgemacht wird. Also bestimmte Geräusche und Bilder können Gerüche intensiver hervorrufen als andere. Es ist also überhaupt kein Zufall, dass Vicky diesen Tannenzapfen in der Hand hält, weil Tannenzapfen diesen sehr bestimmten Geruch haben, an dem auch bestimmte Kindheitsvorstellungen vielleicht gebunden sind für viele. Ein Geruch, der oft als sehr positiv wahrgenommen wird, und der so ganze Landschaften eigentlich, ja, aufmacht, alleine über die Vorstellung des Geruchs. Also wir sehen den Tannenzapfen und wir haben einen ganz bestimmten Geruch in unserer Nase. Dann, zweitens, und auch hier beziehe ich mich nochmal auf Marx, spricht der Film den Geruchssinn durch narrative Identifikation an, die durch verbale oder visuelle Hinweise gekennzeichnet ist. Also wir sehen Vickys genussvolle Mimik, die in Nahaufnahmen beim Riechen an duftenden Objekten eingefangen wird. Und das löst eben bei der Zuschauerin eine körperliche Reaktion aus. Und wir fangen an mitzuriechen und mit einzuatmen und diese Geste quasi zu mimiken. Und drittens sehen wir kurz darauf und kurz davor, wie Vicky diese Objekte und Gegenstände klassifiziert und sammelt und damit eben auch diese intertextuelle Referenz zu das Parfüm aufmacht und darüber auch nochmal, also wirklich die Aufmerksamkeit vom Audiovisuellen zum Geruchssinn als eigentlichen Faktor in der Wahrnehmung von Raum hervorhebt.
Ja, danke schön. Es ist eine sehr, ja, eine sehr schöne Szene irgendwie. Ich kann mich auch daran erinnern, dass du die bei der Tagung auch gezeigt hast und auf jeden Fall sehr, macht sehr deutlich, genau, wie so Geruch im Film funktionieren kann. Du hattest vorhin schon mal erwähnt, dass Vicky nachher auch in der Zeit reist. Da habe ich mich gefragt, was würdest du sagen, welche Rolle spielen diese Zeitreisen in dem Film oder vielleicht auch Zeitlichkeit im Allgemeinen?
Ja, also wir haben diese, also ich habe ja eben schon angesprochen, Vicky bewegt sich so ein bisschen zwischen diesen zwei literarischen Figuren, Grenouille und dann aber auch Proust, und dem eigentlich, womit dieser Film arbeitet und spielt, ist der Proust-Effekt im Ende genommen, gell? Also dass der Geruchssinn so intensive Erinnerungen auslösen kann, dass man wirklich, also körperlich, zumindest für einen Moment, wirklich in eine andere Zeiträumlichkeit hineingezogen wird. Ich glaube, dieses Erlebnis haben wir alle schon mal gehabt und es ist wirklich total desorientierend. Und von diesem Gefühl aus macht sich der Film quasi auf die Suche nach verquerten Intimitäten, nämlich indem das Verhältnis zwischen Julia und Vicky sehr, sehr stark über den Geruchssinn und über dieses gegenseitige Zeitreisen ist es am Ende nämlich auch, diese andere Verbindung hergestellt wird. Ich glaube, da kommt nämlich dann auch tatsächlich mein Vorschlag hinein, dass es eben, es gibt diese lesbische Liebesgeschichte zwischen Joanna und Julia, und die Art und Weise, wie die verunmöglicht wird, auch durch eine sehr homophobe und rassistische Atmosphäre. Das ist auf der narrativen Ebene ein wichtiger Punkt. Das, was ich, glaube ich, spannend finde auf dieser olfaktorischen und materiellen Ebene, ist, dass es eigentlich auch eine Geschichte erzählt zwischen theoretischen Ideen rund um Queerness und um Sozialität, Zeitlichkeit und Räumlichkeit aufmacht. Nämlich in dem Sinne, dass Vicky dargestellt wird als in einem sehr aktiven Wettstreit um Leben und Tod mit Julia. Denn in dieser Konfiguration, wenn Julia und Joanna zusammengeblieben wären, wenn ihnen diese Verbindung ermöglicht wäre, dann hätte es Vicky nicht gegeben. Und Vicky spürt das. Also sobald Julia zu Besuch kommt und die Szene betritt, gibt es also diese sehr, sehr intensive Konkurrenz eigentlich zwischen dem Kind und der alternativen Zukunft, der eigentlich, vielleicht auch der eigentlichen, ne, also zumindest dargestellt, die eigentliche Beziehung, die hätte stattfinden sollen und die aber nicht stattfinden konnte. Und das erinnert vielleicht die eine oder andere Person, mich auf jeden Fall, an Lee Edelmans bahnbrechendes Werk No Future, Queer Theory and the Death Drive. Denn darin argumentiert Edelmann, dass das Soziale von einer Politik des reproduktiven Futurismus dominiert wird. Also eine Ökonomie, eine Sentimentalitätsökonomie, in der Zukunft immer, also wo eine Art von Wiedergutmachung von Schmerz und von Unerfülltheit und so, es wird eigentlich immer so ein bisschen in die Zukunft reproduziert. Also das Subjekt geht eine heterosexuelle Verbindung ein und projiziert alle Hoffnungen und alles Wiedergutmachen sozusagen des Lebens, das irgendwie Schmerz und Unerfülltheit mitbringt, auf die zukünftige Generation. Also das ist so ein bisschen was er herausarbeitet. Und in einer solchen Ideologie des Kindes oder der Nachfolgerinnenschaft wird natürlich alles, was nicht diesen heteronormativen Zukunftsprojektionen, Zukunftsarbeiten nachgeht, also alles, was queer ist, wird darin eigentlich weggearbeitet und steht eigentlich in einem, was Edelmann einen sind homosexuellen Beziehung zu dieser Ideologie des Kindes. Eine Art von reproduktiver Futurismus, das ist, wie er das nennt. Dieses Konzept und Versprechen des reproduktiven Futurismus wird von Joanna und Jimmy als eine Art von Reaktion auf den traumatischen Unfall, also auf diesen Brand und den Verlust von Julia als Schwester und als Geliebte ausgelebt. Daraus eben entsteht ein Vicky. Aber zugleich stellte Five Devils das Motiv der proustischen Zeitreise als Intervention sowohl in den reproduktiven Futurismus als auch in die Vorstellung, dass es überhaupt keine queere Zukunft gibt. Das Verhältnis von Vicky und Julia beginnt als eine Konkurrenz und löst sich aber oder wird immer deutlicher eigentlich zu einer sehr, sehr intimen Kinship zwischen diesen zwei Zukunften, die keine Kinship sein dürften, quasi.
Vielleicht ist mit deiner Antwort zu meiner vorherigen Frage auch schon meine nächste Frage so ein bisschen mit beantwortet. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch was dazu sagen, wie so diese queere Zeitlichkeit quasi auch mit den olfaktorischen Eindrücken und dem Raum zusammenhängt und wie das auch so zur Konstruktion eines queeren Raums beiträgt.
Ja, sehr gerne. Das ist eines der Strategien, die ich besonders schätze an Les Cinq Diables, ist die Art und Weise, wie das Fotografische eingesetzt wird, um Good Life Fantasies, wenn wir den Begriff von Berland aufnehmen, auszustellen und zu dekonstruieren. Also der Film kritisiert dominante normative Fantasien vom guten Leben und kompromittiert sie sogar durch eine Neukonfiguration der Sinne. Und zwar macht es auf folgende Art und Weise. Es gibt im ersten Viertel des Films sehr, sehr viele Hinweise auf das Familienporträt als dominante Materialität, die eine ganz bestimmte Form von Seinsweise ausstellt. Ja, also wir sehen Fotos von Joannas und Jamies Hochzeit. Wir sehen eine Fotowand, über die steht 10 Jahre vom Glück, und wir sehen einen Haufen Familienfotos. Wir sehen im Wohnzimmer von Joannas Vater Joanna, wie sie bei einem Schönheitswettbewerb gewinnt. Und wir sehen sogar die Weihnachtskarte mit dem Bild der dreiköpfigen Familie, die Jimmy seiner entfremdeten Schwester Julia schickt. Also all diese Fotografien sind sehr, sehr dominant und bilden eine Räumlichkeit. Also es ist über das Visuelle eine Räumlichkeit der kleinen bürgerlichen Familie. Und Vicky ist gleichzeitig das Produkt dieser Subjektivierungen, aber auch eben die Vertreterin einer prussischen Gegennostalgie. Ne? Also diese Fotos haben diese sehr starken, fast aggressiven, nostalgischen Eindruck. Und Vickys Zeitreisen, ja, also bilden eine komplette Gegenthese zu dem, wie sich die Kleinfamilie sozusagen um diese Good Life Fantasies herum positioniert hat. Vickys Zeitreisen sind daher eben nicht nur eine Gegenthese, sondern eine sehr aktive Arbeit an alternativen queeren Verbindungen, die von diesen Familienporträts aktiv negiert werden.
Ja, danke, es ist wirklich mega spannend. Ja, wir sind dann irgendwie auch schon fast am Ende angekommen, aber hast du noch irgendwas, was du hier zu dem Thema noch sagen möchtest, was jetzt vielleicht noch nicht dran gekommen ist oder zu kurz gekommen ist?
Ja, also ich glaube, wenn man sich den Film anschaut, dann kann man, und das ist bei mir mit Sicherheit auch ein bisschen zu kurz gekommen, aber es ist natürlich auch eine sehr starke Verhandlung von Blackness in einem Kontext von White Supremacy. Und das wird sehr stark, interessanterweise nicht über Jimmy, dem Vater von Vicky, ausgehandelt, sondern sehr stark über diese zwei weiblichen Bezugspersonen, nämlich einerseits die weiße Mutter Joanna und die schwarze Tante Julia verhandelt. Also Vicky findet, glaube ich, in dieser Narration auch nicht nur zu diesen alternativen und queeren Familienbeziehungen, sondern eben auch zu ihrer eigenen Blackness im Kontext eben eines Zusammenhangs, das eigentlich auch ihre Blackness negiert. Also die Intimität zwischen Julia und Vicky über das Zeitreisen reiht sich in diesem Sinne auch in theoretische, filmische und literarische Ideen rund um schwarzfeministische Zeitlichkeit und Erinnerungsarbeit ein. Man denke hier zum Beispiel an Octavia Butler's Kindred oder Julie Dash's Daughters of the Dust und viele, viele andere Aspekte auch.
Danke dir. Ist auf jeden Fall auch ein mega, ja, wichtiger und interessanter Aspekt. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Danke, dass du hier warst.
Es hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Gerne. Dann war's das jetzt wieder mit Fabulari. Danke nochmal, Olivia, und danke an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.